Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel heute mit den folgenden Themen. Wohnen an attraktivster Lage am Rhein, am Westge. Möglich machen soll das eine neue Hafenbecke 3. Neuer Nachtragskredit für die H2. Die Kosten für die Baselbieter Schnellstrasse wurden damit auf 540 Millionen Franken gestiegen. Das Pelletwerk Mittelland vor dem Ruin. Auch Baselbieter Gemeinden würden damit Investitionsbeiträge verlieren. Millimeterarbeit für den Kirsihandel. Die süßen Früchte der Kirsi-Produzenten werden auf einer Kalibrieranlage sortiert. Und im Sommerprogramm vom Regionaljournal Basel starten wir heute die Serie mit den Oberbaselbieter Ortschaften. Heute sind wir zu Buss. Das Wetter, zuerst ein bisschen Regen, dann Sonne und nicht mehr ganz so heiss. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Ratz. Der Rheinhafen Kleinhünigen soll umgebaut werden. Der Westge wird von der Hafenwirtschaft freigemacht. Dort soll attraktiver Wohnraum für etwa 3'000 Personen entstehen und etwa gleich viel Arbeitsplatz. Möglich machen soll das eine neue Hafenbecke 3, kombiniert mit einem grossen Containerterminal. Das auf dem Areal vom ehemaligen Rangierbahnhof der Deutschen Bahn. Heute Morgen haben der Kanton Basel-Stadt und die Rheinhäfen das Konzept vorgestellt. Hans-Rudi Schau.
Das Bedürfnis vom Rheinhafen, sich auf immer mehr Containerverkehr in den nächsten Jahren vorzubereiten und das Bedürfnis von der Stadt, das Rheinufer für attraktiven Wohnraum zu nutzen, diese beiden Bedürfnisse haben bis jetzt nicht unter einen Hut gepasst. Aber jetzt scheint man mit Testplanungen den Knopf gelöst zu haben. Oder wie der Thomas Walter, Gesamtprojektkoordinator Basel-Nord, sagt.
Mir ist dank den 1,5 Jahren Arbeit im Kopf 20 Jahre weiter als vor dieser Testplanung.
Nur, wieso ist jetzt plötzlich möglich, was jahrelang für unmöglich gehalten hat? Der Direktor der Schweizer Rheinhäfen, Hans-Peter Hadorn.
Vielleicht auf der einen Seite die Erkenntnis, dass wenn jede Seite oder Hafen rein auf einen Status quo hätte beharrt, wäre mehr so für eine Sackgasse gelandet. Das scheint sich nur möglich, wenn man den Blick eben über den heutigen Hafenperimeter ausweitet. Zum Beispiel auf das Gelände, ex-badischer Rangierbahnhof, heute Lastwagenstauanlage. Das eröffnet neue Möglichkeiten.
Und so sehen die Möglichkeiten aus. Am Ende vom Hafenbecki 2 wird auf dem ehemaligen deutschen Rangierbahnhof ein drittes Hafenbecki gebaut, kombiniert mit einem trimodalen Umschlagplatz Wasser, Schiene, Strasse. Der Umschlagterminal soll deutlich grösser werden als der bisherige, sodass der Rheinhafen für die künftigen Herausforderungen gewappnet ist. Das ist der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels überzeugt.
Mit dem Konzept für das neue Hafenbecki 3 tun wir nicht nur quasi die Interessen schützen, sondern wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie sich die Hafenwirtschaft deutlich modernisieren und verbessern und weiterentwickeln und wirklich auch die Wettbewerbssituation stark verbessern.
Das Hafenbecki ist das Herzstück vom ganzen Hafenumbau und läutet den Verschiebungsprozess der Firmen am Hafen ein, die dann den Westge für neue Nutzungen freimachen. Zum Beispiel für attraktiven Wohnraum für etwa 3'000 Personen. Der Prozess muss spätestens 2029 abgeschlossen sein. Dann laufen die Baurechte für die Hafenlogistik am Westge aus. Der Hafendirektor Hans-Peter Hadorn.
Ob wir in 19 Jahren erst fertig sind, das wird sich dann weisen. Aber unser Ziel ist, schrittweise vorwärts zu gehen und schon in den nächsten 3-4 Jahren erste sichtbare Zeichen von der Entwicklung können zu ermöglichen.
Und der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Rutschin zum Zeitplan.
Es muss jetzt erst regeln, die Frage, wo kommt das dritte Hafenbecki an. Sobald wir das gelöst haben, wissen wir, wie es weitergeht. Dann kommen wir Gespräche mit den Firmen, Verlagerungen. Das wird eine Realisierung geben, die am Schluss dann 15, 20 Jahre in Anspruch nehmen kann. Aber ich denke doch, ab dem Punkt, wo wir wissen, wo das Hafenbecki ankommt, kann man sagen, von dort an, dann 5 Jahre, können dann auch die städtebaulichen Sachen anfangen, umgesetzt werden.
Schon in einem Jahr soll ein sogenannter Stadtteilrichtplan vorliegen, der das Konzept konkretisiert. Und als erste sichtbare Massnahme soll auch schon nächstes Jahr der Kleinbeck mit einfachen baulichen Eingriffen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mit dem Konzept, nämlich nur ein kurzes neues Hafenbecken, das 2 Schiffe pro Tag löschen kann, mit dem Konzept kann nicht alles am neuen Standort unterbracht werden, wo am Westge weg muss. Das heisst, es braucht Ersatzstandort. Wo man die findet, sei noch völlig offen, sagt der Hafendirektor Hans-Peter Hadorn.
Wir werden auch die Nachbarhäfen, Weil am Rhein, aber auch der französische Hafen Hünegg werden wir mit da in Betrachtung ziehen. Und wir haben ja das Potenzial, wo die aufwärts, Basel-Land, eventuell vielleicht sogar Aargau. Von dem her tun wir jetzt den Fächer ganz auf, für die Ersatzstandorte zu prüfen und zu evaluieren.
Bei diesem Punkt übt die Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft SVS leise Kritik am Konzept, das heute vorgestellt worden ist. Sie findet, eine Variante mit einem langen Hafenbecken 3, die auch zur Diskussion steht, wäre mutiger und den künftigen Herausforderungen besser gewachsen. Und sie erinnert daran, dass man in den nächsten 30 Jahren mit einer Verdoppelung bis Verdreifachung vom Containerverkehr ab den Seehäfen rechnet.
Der Bau von der Schnellstrasse H2 zwischen Liestal und Brattelen wird teurer als angenommen. Die Baselbieter Regierung präsentiert dem Landrat jetzt einen Zusatzkredit von 140 Millionen Franken. Dieser Zusatzkredit sei vor allem nötig wegen teureren Sicherheitsmassnahmen für die Tunnel. Bis jetzt hat der Landrat Kredit von rund 400 Millionen Franken für den Bau von der H2 zwischen Brattelen und Liestal bewilligt. Die Gesamtkosten von diesem 4,5 Kilometer langen Stück von der H2 kommen mit dem neuen Kredit jetzt auf 540 Millionen Franken. Zusatzkosten will der Regierungsrat mit der Verlängerung vom Streichen vom Verkehrssteuerrabatt von 5 auf 10 Jahre finanzieren. 7 Musikbands aus der Region bekommen einen Förderbeitrag aus dem Regio Sound Credit. Insgesamt werden diesen Sommer 26'000 Franken verteilt. Ein Beitrag geht an senegalesischen Musiker Bayema Gatte, der in Basel lebt. Mit seiner senegalesisch-schweizerischen Band spielt er eine neue CD ein und bekommt aus dem Regio Sound Kredit 4'000 Franken. Die Beiträge aus diesem Kredit vergibt der Rockförderverein von der Region Basel, das dreimal pro Jahr. Eingabeschluss für die nächste Runde ist der 25. September. Das Pelletwerk Mittelland in Schöftland steht am Rand vom Ruin. In das Pelletwerk haben rund 60 Gemeinden, auch aus dem Baselbiet, Geld investiert. Wenn jetzt aber kein Wunder passiert, ist die Investition weg, denn ein Pelletwerk droht in 2 Wochen der Konkurs. Barbara Meier von der Regionalredaktion Aargau-Solothurn.
Die Idee war innovativ und schweizweit einzigartig. Das Pelletwerk Mittelland wollte Pellets, also zusammengepresste Holzstücke zum Heizen, aus frischen Baumstämmen aus dem Wald machen. Es hat aber von Anfang an technische Probleme gegeben. Vor dem Ausbau war das Pelletwerk eine Getreidemühle. Und da sieht der Leiter der beteiligten Forstbetriebe Aarau, Christoph Fischer, eins der Hauptprobleme.
Man wollte das System übernehmen und umpolen auf die Getreidebranche, wo ja eigentlich das Werk herkommt. Und der Schnitt oder das zusammenzufügen, ist einfach nicht gelungen. Also die Idee, vom Waldholz zu verarbeiten, ist die eine. Und das andere, an einem bestehenden Standort mit teilweise bestehenden Einrichtungen so etwas wollen zu machen, das ist das andere. Und da hat man irgendwie nicht unter einen Hut gebracht.
Nach einem Jahr hat das Werk schon 2,5 Millionen Hinderschritte gemacht. Hilfe hat man sich von der Erdgas Zürich erhofft. Die hat sich mit 6 Millionen Franken sollen beteiligen. Heute hat die Erdgas Zürich aber gesagt, dass sie definitiv aussteigt. Es würde sich nicht lohnen und nur Geld kosten. Diese Zusammenarbeit war die letzte Hoffnung des Pelletwerks. Darum hat es heute nach dem Abspringen von der Erdgas Zürich auch seine Bilanz müssen deponieren. Der Leo Baumgartner, Verwaltungsrat der Pelletwerk, klammert sich noch an einen letzten Strohhalm. Ein Interessent, der sich erst heute bei ihm gemeldet hat.
Es ist auch einer, der im Pelletwerk ist, der sich interessiert, hier bei uns mal schauen, wie das ist und schauen, ob sie sich beteiligen könnten. Ich sehe das am Freitag und hoffe, dass ich bis dann etwas Neues weiss. Denn ich muss nachher etwas Konkretes haben, sonst würde es nicht kommen.
Die Aktionäre, darunter Gemeinden wie Olten, Aarau oder Zofingen, sind aber nicht optimistisch und sehr enttäuscht. Jetzt verliert man vielleicht alles, was man reingesteckt hat. Die Forstbetriebe der Region Aarau haben aber nicht nur Geld investiert, sagt Christoph Fischer.
Unser Forstbetrieb hat in Schöftle selber, also unmittelbar vor der Tür des Pelletwerks, haben wir Wald mit Sortiment, wo man uns gesagt hat, dass wir sie könnten liefern könnten. Und haben uns eigentlich darauf eingestellt, vor allem, dass wir dann können Sortiment, die so schwer verkäuflich sind, in dem Pelletwerk liefern. Das war eigentlich einer der Beweggründe, warum wir uns überhaupt beteiligt haben an diesem Werk.
Falls Pelletwerk wirklich pleite geht, verlieren 9 Mitarbeiter ihre Stelle und diverse Aktionäre ihr Geld.
Die Baselbieter Kirsibauern bekommen das Kühlwetter vom Mai und vom Juni zu spüren. Die diesjährige Haupternte fängt erst nächste Woche an, knapp 2 Wochen später als letztes Jahr. Der Rückstand wirkt sich qualitativ aber kaum auf die Ernte 2010 aus, sagt Hans-Rudi Wirz vom Früchtezentrum Basel.
Wir können nach wie vor eine gute Ernte erwarten, die ähnlich werden könnte wie das letzte Jahr. Wir haben jetzt ein bisschen Probleme im Frühbereich, weil die Kirse haben noch unter dem Regen vom Juni gelitten und nachher ein bisschen die Hitze. Aber jetzt kommen wir langsam in die Haupterne rein und da sieht es recht gut aus.
Insgesamt rechnen die Produzenten in der Region dieses Jahr mit knapp 1'800 Tonnen Kirsi. Das ist mehr als die Hälfte der Menge, die in der ganzen Schweiz geerntet wird. Ein grosser Teil der Kirsi wird direkt nach der Ernte hier in der Region gewaschen, sortiert und abgepackt, bei der Fraunhofer AG zu Gelterkinden. Auf den Rollen und Fliessbändern von einer Maschine, der sogenannten Kalibrierungsanlage. Der Gaudenz Wacker hat dieser Sortierarbeit bei der Fraunhofer AG heute Morgen zugeschaut.
Hinten im fabrikhallenähnlichen Verteilzentrum von der Fraunhofer AG zu Gelterkinden steht sie, rattert und faucht, die Kalibrierungsmaschine. Die Anlage, die sobst wäscht und dann millimetergenau die Weiche für jedes einzelne Kirsi stellt. Die rote Pracht also feinsäuberlich in verschiedene Grössenkategorien aufteilt. Der Fraunhofer-Chef Beat Giesin steht stolz oben an seiner Maschine mit Blick auf die ganze Halle und erklärt mit lauter Stimme im Kalibrierungslärm.
Hier wird die Kirsi nach der Grösse sortiert. Wieder ins Wasserbad, damit es schonend behandelt wird. Keine Schlagschäden gibt es. Und hier auf der rechten Seite sehen wir, wie es in den 5 Bahnen jetzt mit dem Wasser transportiert wird und dann zu den Stationen geht, wo sie vom Personal Qualität sortiert werden.
Richtig gehört, das Personal. Denn trotz der modernen Kalibrierungsanlage mit Wäschbad, Transportwalze und Sortierwelle, die Kirsi-Verarbeitung kommt auch im Jahr 2010 nicht ganz ohne Menschenfinger aus. Die rund 30 Angestellten sind mit ihren roten Hygienehäubchen auf dem Kopf von weitem ein bisschen selber wie überdimensionierte Kirsi aus. Es sind fast alles Schüler oder Studentinnen, die hier am Fliessband einen Sommerjob gefunden haben. Eine von ihnen erklärt.
Wir lesen die Kirsi, die kommen, die verlesen, die Faulen kommen raus und werden wieder zurückgeführt. Und die nicht ganz schön sind, die werden separat auch noch verlesen.
Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Handarbeit, der ganz lieb lange Tag.
Es ist schon anstrengend, einfach mit dem Kopf anzuschauen immer. Ja, man spürt es dann schon in den Schultern am Schluss.
Noch mehr Sortierarbeit von Hand bräuchte es allerdings, wenn es die Kalibriermaschine nicht gäbe. Die Anlage hat Fraunhofer AG zu Gelterkinden vor 7 Jahren als ersten Betrieb der Schweiz in Betrieb genommen. Gekauft hat die Firma diese Maschine, um für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie das massgeschneiderte Kirsi-Angebot hinzukriegen, erklärt der Fraunhofer-Chef Beat Giesin.
Das Ziel dieser Anlage war, auf dem Markt das Angebot ganz klar zu differenzieren auf die einzelnen Kundensegmente, vom Basic-Segment bis in ein Premium-Segment. Und das ist damit absolut gelungen.
Mittlerweile rollen jährlich über 200 Tonnen Kirsi über die Kalibrierungswalze der Fraunhofer. Die Produzenten dürfen sich die Hände reiben, denn die maschinelle Differenzierung vom Kirsi-Angebot, von der kleineren Klasse-1-Frucht bis zum 30 mm Premium-Kirsi, hat für mehr Ertrag gesorgt, sodass sich die Steinobsthandelsfirma für nächstes Jahr überlegt, in eine neue, modernere Kalibrierungsanlage zu investieren, sagt der Fraunhofer-Chef.
Die Anlage ist jetzt im 8. Jahr, wo sie im Betrieb ist. Und das ist, wie wir hier sehen, noch eine mechanische Kalibrierung. In Zukunft sieht es so aus, dass man mit optischer Kalibrierung schafft.
Und das bedeutet, dass die nächste Maschine dann auch die Farbe der Kirsi erkennt. Denn ob eine Kirsi hellrot, Bordeaux oder dunkelrot ist, das spielt beim Verkauf eine immer wichtigere Rolle. Die Konsumenten wollen Kirsikörbli, wo alle Früchte einen einheitlichen Farbton haben. Die Kalibrierungsanlage der nächsten Generation erkennt also nicht nur Grösse, sondern auch Farbtöne. Nur um die faulen Früchte rauszulesen, braucht es auch dann immer noch Menschenfinger. Und essen darf man die Kirsi auch nächstes Jahr immer noch von Hand.
Sie hören das Regionaljournal Basel. Es ist jetzt dann bald 17:45 Uhr. Zeit für unser Sommerprogramm. Und das führt uns diese Woche in verschiedene Dörfer im Oberbaselbiet. Zusammen mit dem Baselbiet-Kenner Heiner Oberer. Heute machen wir Halt zu Buss. In diesem Dorf unterhalb vom Farnsberg dreht sich fast alles um den Rebbau und den Wein. Das spiegelt sich sogar im Busner Gemeindewappen, wo eine Rebstecke mit einer blauen Traube zeigt. Der Gaudenz Wacker war mit dem Heiner Oberer auf Besuch in diesem Weindorf oberhalb von Gelterkinden.
Im Postauto fahren wir von Gelterkinden aus auf Buss offen. Nach gut 10 Minuten Fahrt und ein paar Kurven sind wir auf einem Hügel. Und hier oben hat der Heiner Oberer unser Ziel schon im Visier.
Jetzt sehen wir schon oben auf Buss. Wir sehen geradeaus die Rebberge. Wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir noch einen Tropfen probieren. Wer weiss, wir wollen mal schauen. Ja, das ist ja so.
Noch bevor wir also eine Zehenspitze auf die Bausner Boden gesetzt haben, spienzelt der Kollege Oberer schon auf eine Degustation. Was auch kein Wunder ist, denn die Rebberge, das Markenzeichen von diesem Dorf, sind tatsächlich schon von weitem unübersehbar. Kurz später sind wir hier. Bei der Post zu Baus steigen wir aus. Um einen ersten Überblick über das Dorf zu gewinnen, wo kesselartig in einem Metallboden unten liegt, küchen wir zuerst mal den Hang auf, zur Kirche. Vor dem Gotteshaus tut sich uns ein weites Panorama über Baus und das Umland auf.
Man sieht auf die schönen Dächer, auf die Walmdächer, aber wunderbar mit alten, also teilweise mit alten Ziegeln gedeckt sind. Und man sieht auch den intakten, also in dem Kessel, den intakten Kern. Oder? Klar, jetzt Neubauten, wenn man drum herum schaut. Und überall geht's rauf nebenan.
Ein Dorf umzingelt von steilen Hängen, auch mit Südlage. Spätestens jetzt wird klar, warum das Baus der Rebbau schon seit Jahrhunderten eine der Hauptrollen im Dorfleben spielt. Die Topografie schreit förmlich danach. Nicht einmal 900 Personen wohnen zu Baus. Die Weinbauern unter ihnen kümmern sich aber um immerhin 7% von der ganzen Rebbaufläche vom Kanton Basel-Land, nämlich um 8 Hektare. Knapp die Hälfte davon bewirtschaftet der Freddy Löw. Der Bausner Weinbauer liest uns im Dorf unten auf. Er fährt in seinem roten Audi 100 CS vor. Baujahr allweil frühe 80er Jahre, ein Reptil von einem Auto. Wir steigen zu und schaukeln los. Der Freddy Löw auf dem Fahrersitz sieht aus, wie ein Weinbauer aussehen muss. Unter seinen grünen Latzhosen wölbt sich ein majestätischer Weinbauernbauch. Das Steuer umklammern zwei mächtige, kräftige Weinbauernhände. Sympathisch zufriedene rote Weinbauernbacken in einem braun gebrannten Gesicht zeugen von Rebbauarbeit mit Leib und Seele. Keine Frage, hier chauffiert uns ein Rebbauer durch seine Hänge, der seinen Beruf als Berufung versteht.
Also fahre ich mit euch gerade mal schnell hier über die Kirche ins Paradies.
Das Paradies, so heisst einer der drei Bausner Rebhänge, die uns der Freddy Löw ane pilotiert. Oben steigen wir aus. Vom steilen Paradieshang sieht man aufs Dorf runter. Ein Blick wie auf ein Modell, wo man die Häuser greifen will. Das Bilderbuch Panorama vom Paradies aus animiert der Weinbauer, seine Geschichten drauf aufzutun.
Noch eine Anekdote zu Baus. Es gibt keine Gemeinde, wo das Paradies und die Hölle so nah beieinander sind. Es sind rund 500 Meter Luftlinie. Wir haben immer noch einen Flurnamen, das heisst Hölle. Und vielleicht ist das ein Grund, dass man hier so ein bisschen himmlisch tut manchmal. Ich weiss es auch nicht.
Wo fühlt sich der Weinbauer Löw wohler? Im Paradies oder in der Hölle?
Kommt darauf an, in welchem Zustand ich bin. Manchmal kann es sein, am Anfang des Trinken ist wahrscheinlich eher paradiesisch und am Schluss von einem Trinkgelage eher die Hölle, wenn der Kopf ein bisschen sauert.
Während der Freddy Löw redet, wird die Lust auf ein Gläschen sicher nicht kleiner. Der Weinbauer kann offenbar Gedanken lesen. Die nächste Station, die er uns anfährt, ist sein eigener Rebberg, den er auch sein Gut hat. Und hier, in seinem Weinkeller, ist es endlich soweit.
Zum Wohl miteinander.
Zum Wohl. Der Bausner Weinbauer offeriert uns ein Gläschen Bacchus, einen fruchtigen, frischen Weissen. Es ist nur einer von vielen Weinen, die der Freddy Löw produziert.
Wir können auch jetzt in dieser kurzen Zeit nicht alle Weine probieren. Es müssen wir 12 verschiedene probieren. Das wäre ein bisschen streng in den nächsten 10 Minuten.
Aber ein bisschen Ehrgeiz haben wir natürlich schon mitgebracht. Wenigstens einen roten wollen wir noch kennenlernen. Denn immerhin wird auf 4/5 von der gesamten Bausner Weinbaufläche die Blauburgunder-Traube angepflanzt. Der Blauburgunder ist also so etwas wie der Bausner Dorftropfen. Um auch mit ihm noch nähere Bekanntschaft zu schliessen, brechen der Heiner Oberer und ich auf in Richtung Beiz. Unterwegs laufen wir an einem der geschützten Bausner Kulturdenkmäler vorbei, am Ständerhaus. Es ist ein uraltes Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert mit einem mächtigen Dach, wo der Giebel von hoch oben bis tief anbelangt. Früher war es mit Stroh bedeckt, heute sind es Ziegel. Sein Name hat Ständerhaus von den Stämmen, die das Dach im Inneren des Haus abstützen, erklärt der Heiner Oberer.
Man spricht hier von den Firstständer, die eigentlich gut sichtbar sind, dass sie die unter Vertrag sind. Der First, das ist oben durch. Dort die Dinger. die eigentlich die ganze Last tragen vom Dach. Also darum sage ich jetzt einmal hier, darum Ständerhaus, wie es eine andere Bauart ist. Also die Stämme gehen vom Boden bis zum Dach rauf und die tragen das ganze Dach.
Das Bausner Ständerhaus ist das beste erhaltene von seiner Art im ganzen Baselbiet. In den nächsten Jahren soll hier drin ein Bauernmuseum entstehen. Heute aber ist es noch geschlossen, beziehungsweise ein Tafel an der Tür fordert der geneigte Besucher auf, sich für eine Besichtigung von innen an die Bausner Gemeindeverwaltung zu wenden. Weil die aber jetzt, es ist mittlerweile 7 Uhr oben, sicher zu hat, lassen wir es bei dieser Kurzvisite von außen und laufen gut 100 Meter durchab zu unserem Ziel, zum Restaurant Stab, einer Bausner Gastro-Institution, die es seit über 200 Jahren gibt. Der Kollege Oberock geht voraus.
Wir sind jetzt auf dem Weg in Stab rein. Ein altes Bauernhaus, einmal mehr. Wir freuen uns nach dieser doch üppigen Degustation beim Löwe, um ein bisschen wieder den Futter zu uns nehmen.
Im Stab innen erwarten uns ein grüner Kachelofen mit dem Stammtisch davor, ein paar Stilllebenhelgen an der Wand und einfaches Mobiliar, das mit Blumen und weissen Stofftischtüchern hübsch zurechtgemacht ist. Auf seiner Karte setzt der Stab auf nur ein paar wenige, dafür auserlesene Hausspezialitäten, was dem Heiner Oberer das Wasser im Maul zusammenlaufen lässt.
Es ist eine saubere, übersichtliche Karte, die eigentlich reduziert ist aufs Maximum, wie man so schön sagt. Also der Koch tut sich nicht selber ins Elend hinein, indem er Haufen verschiedene Sachen macht, sondern das kann er wahrscheinlich machen und dass man er macht, macht er gut.
Der Kollege Oberop stellt ein Wiener Schnitzel vom Kalb mit einer Rösti, ich ein Kalbs Cordon Bleu mit Pommes frites. Dazu ordern wir natürlich eine Flasche Bausner Blau Burgunder. Im Laufe vom Oben finden wir eine Minute, um ein Wort mit dem Wirt vom Stab zu wechseln, dem Hugo Tommen. Der darf seit Jahrzehnten auf eine vielseitige Stammkundschaft zählen.
Wir haben ja einen Stammtisch, wir haben die Arbeit, die kommen, wir haben die Vereine, die kommen. Der Frauenchor kommt jetzt gerade zum Beispiel von der Gesangsstunde. Ich kehre immer am Dienstag ein. Die Dorfbevölkerung kommt. Man hat Anlässe, Geburtstag, Beerdigungen. Das läuft dazu gehört.
So unprätentiös sich der Wirt gibt, so gigantisch sind seine Menü. Am Wiener Schnitzel vom Kollegen Obero würde alle ein paar pubertäre Zwillingsbuben nach dem Schutten satt. Von meinem Cordon Bleu könnte man eine hungrige Kleinfamilie nach einer Zwangsdiätwoche ernähren. Definitiv keine Adresse für Weight Watchers. Für uns aber Ehrensache, dass wir bis zum letzten Bissen aufessen und natürlich bis zum letzten Tropfen austrinken. Eine schmackhafte Nacht und knapp 3 Stunden später schieben wir unsere Bücher wieder zur Busstation. Im 100er-Bus schlägt ihm der letzte Rest Cordon Bleu von der Lippe und der Kollege Obero denkt mit einem wohligen Grunzen an Bausner Blau Burgunder zurück.
Der Gaudenz Wacker. Und zum Besuch im Restaurantstab jetzt der Gastronomiefachmann Heiner Oberer selber.
Frische Blumen und weisse Tischtücher. Nicht so Plastikzeug, wo einem immer an den Unterarmen kleben bleibt. Man weiss ja, wenn man in den Stab geht, muss man Hunger haben. Hunger nach Fleisch. Nach viel Fleisch. Darum hat es auf der Speiskarte auch keine neumodischen Firlefanz. Wiener Schnitzel, Cordon Bleu. Das, was man halt im Stab schon seit Jahren gewöhnt ist. Auch die Weinkarte ist kurz und bündig. Viel Einheimisches und ein paar Spanier und Italiener. Der grüne Salat vorweg, frisch und mit einer Salatsauce, die nicht nur drüber geschlagen ist. Das Wiener Schnitzel und ein riesiges Cordon Bleu. Zwei stattliche Bitzen Fleisch. Schön in den Pfannenbraten. Nicht nur in die Fritteuse dunkt, wie das leider heute Mode geworden ist. Ein gut gemeinter Rot an Wirt. Das nächste Mal das Feuer unter den Schnitzel ein bisschen kleiner stellen. Dazu nehmen wir Rösti. Schön in einen Haufen Ankenbacher. Und das Ganze ist nicht einfach auf dem Teller gekommen. Nein. Die nette Dame im Service hat noch wie Albe das Fleisch auf Platte serviert und dann auf einem Plattenwärmer mit 2 Kerzen warm gehalten. Beim Nachservice hat es dann sogar noch einen neuen Teller gegeben. Alte Schule halt. Weil wir ja vor dem Essen durch die Bausner Rebberge geschlurgt sind, haben wir natürlich zu diesem Haufen Fleisch einen hiesigen Blauburgunder vom Freddy Löw getrunken. Blumig, mit viel Frucht und einer angenehmen Säure. Blauburgunder, wie er sein muss. Für das, was man überkommt, sind die Preise schurig anständig kalkuliert. Der Stab. Etwas für Leute mit Kohldampf. Wir haben es genossen und sind mit vollen Bauch heimzu.
Der Heiner Oberer zum Restaurant Stab zu Buss. Soweit unsere erste Folge in der Serie mit Oberbaselbieter Gemeinden. Morgen oben geht es weiter. In welcher Gemeinde wir sind, das verraten wir noch nicht. Sie können es in unserer Morgensendung herausfinden und dann auch etwas gewinnen. Morgen Morgen um 6:30 und um 7:30. Von 6, das Wichtigste aus der Obersendung vom Regionaljournal Basel kurz zusammengefasst. Der Rheinhafen Kleinhünigen soll umgebaut werden. Die Hafenwirtschaft soll vom Westgehen weg und dort soll dann attraktiver Wohnraum ankommen für etwa 3'000 Personen und etwa gleich viele neue Arbeitsplätze soll es auch geben. Möglich machen soll das ein neues Hafenbecki, das Hafenbecki 3 mit einem neuen Containerterminal. Die Baselbieter Regierung will für die Schnellstrasse H2 vom Landrat einen Zusatzkredit von 140 Millionen Franken, weil die Kosten für die Tunnelsicherheit höher seien. Damit steigen die Kosten für das 4,5 Kilometer lange Stück Strasse auf 540 Millionen Franken. Decken will die Regierung die Zusatzkosten damit, dass der Verkehrssteuerrabatt neu 10 statt 5 Jahre gestrichen wird. Das Pelletwerk Mittelland in Schöftland steht am Rand vom Ruin. In das Pelletwerk haben rund 60 Gemeinden auch aus dem Baselbiet Geld investiert. Wenn jetzt aber kein Wunder passiert, ist die Investition weg, denn ein Pelletwerk droht in 2 Wochen der Konkurs. Ein möglicher Investor ist gerade erst abgekommen. Die Baselbieter Kirsebauern bekommen das Kühlwetter vom Mai und vom Juni zu spüren. Die diesjährige Haupternte fängt erst nächste Woche an, knapp 2 Wochen später wie letztes Jahr. Der Rückstand wirke sich qualitativ aber kaum auf die Ernte 2010 aus. Insgesamt rechnen die Produzenten in der Region dieses Jahr mit knapp 1'800 Tonnen Kirsi. Das ist mehr als die Hälfte der Menge, die in der ganzen Schweiz geerntet wird. Das Wetter von SF Meteo mit der Sabine Balmer.
Heute am Abend bleibt es noch ziemlich sonnig. In der Nacht ziehen die Wolken auf. Die können stellenweise auch ein bisschen Regen bringen. Die restliche Bewölkung löst sich aber morgen am Morgen rasch auf und macht dann wieder den Sonnenplatz. Die Temperaturen liegen morgen am Morgen bei etwa 16 Grad. Mit höchstens 25 Grad gibt es den morgen den kühlsten Tag der Woche. Am Mittwoch steigt die Temperatur nämlich dann wieder auf 27 Grad. Am Donnerstag wird es 30 Grad. Dazu scheint an beiden Tagen die Sonne.
So viel vom Regionaljournal Basel für heute. Sie finden uns auch im Internet, die Adresse regionaljournal.ch. Dort können Sie Sendungen und Beiträge nachhören und unsere Obersendung auch als Podcast herunterladen. Neues aus der Region gibt es wieder in unseren Sendungen von morgen, das erste Mal am 6:30. Und dann dürfen Sie eben wieder miträtseln. Sie hören Hinweise darauf, welche Oberbaselbieter Gemeinde wir dann in der Obersendung von morgen porträtieren. Am Mikrofon begleitet in der letzten halben Stunde hat sie der Christoph Ratz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.